Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Bei der Parkinson-Krankheit sterben im Gehirn bestimmte Nervenzellen ab, sodass ein Mangel an dem Botenstoff Dopamin entsteht. Bisher war es so, wenn man die Krankheit nachweisen kann an den typischen Bewegungsstörungen, zu diesem Zeitpunkt waren bereits über 70% dieser Zellen abgebaut. Jetzt aber gibt es einen Ansatzpunkt für einen Bluttest, der schon Jahre zuvor anschlägt. Mehr dazu im Lauf der Sendung. Außerdem geht es bei uns heute um ausgediente Satelliten, die die Ozonschicht schädigen. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Reinsetzen, das Fahrtziel nennen, sich zurücklehnen, vielleicht die Zeitung lesen, einen Film schauen oder ein Nickerchen machen. Das ist die Vision, die wir mit autonomen Fahrzeugen verbinden. Allerdings, wer möchte schon wirklich die Kontrolle über das Auto abgeben und sich ganz auf einen Algorithmus verlassen? Und immer wieder erreichen uns auch Berichte von schweren Unfällen, in die autonome Vehikel verwickelt sind. Aber wie groß ist die Unfallgefahr wirklich? Das wollte ein US-Forschungsteam herausfinden. Doch die Suche nach einer Antwort ist kompliziert, wie Michael Gessert erfahren hat.
Mohamed Abdelati ist Gründer und Leiter des SST, des Smart and Safe Transportation Lab an der University of Central Florida in Orlando. Und seit vielen Jahren sammelt er Verkehrsunfälle weltweit und möglichst umfassend. Besser gesagt, Daten über Verkehrsunfälle, und zwar insbesondere über solche, an denen autonome Fahrzeuge beteiligt sind. Die Informationen stammen dabei zum Teil von Behörden, aber Abdelati und sein Team durchforsten auch Medienberichte und versuchen dann zum Beispiel mit Wetterdaten und Google Earth die näheren Umstände eines Unfalls zu rekonstruieren. Das alles landet in der Datenbank des SST. Aber ein grundsätzliches Problem bleibt.
Es gibt ja in absoluten Zahlen nur sehr, sehr wenige Unfälle mit autonomen Autos. Und überhaupt gibt es momentan nur sehr wenige solcher Autos. Wenn Sie da also jetzt deren Anteil von vielleicht 0,001% aller Unfälle mit den übrigen 99,999% vergleichen, ist das völlig unausgewogen.
Um das statistische Dilemma zu lösen, konzentrierten sich die Forscher speziell auf eine kleine, sehr gut dokumentierte Anzahl von 548 Unfällen mit autonomen Fahrzeugen im US-Bundesstaat Kalifornien und schlüsselten jeweils detailliert auf, die Unfallart, also etwa Heckaufprall oder Abkommen von der Straße, die Unfallschwere, vor allem aber auch die genauen Umstände, der Ort, die Tageszeit, die Sicht und die Wetterverhältnisse. Und verglichen dann, wie häufig und wie folgenschwer Unfälle mit von Menschen gesteuerten Fahrzeugen unter jeweils annähernd identischen Umständen waren. Das Ergebnis: Im Gesamtbild schneiden autonome Fahrzeuge schon jetzt etwas besser ab als menschengesteuerte. Bei der Unfallhäufigkeit unter spezifischen Umständen als auch bei der Schwere der Unfälle. Die Daten zeigten allerdings auffällige Schwächen der autonomen Vehikel bei zwei speziellen Bedingungen.
Das eine ist die Morgen- und die Abenddämmerung, diese Übergangsperiode bei den Lichtverhältnissen, wo es nicht völlig dunkel und nicht völlig hell ist. So ähnlich wie unsere Augen sich an wechselnde Lichtverhältnisse anpassen müssen, müssen das auch die Sensoren. Also hier meist eben die Kameras, LIDAR und Radarsensoren.
Die zweite Problemkonstellation: Regen oder Nebel. Die Forscher appellieren insofern an die Hersteller, möglichst viele verschiedene Sensoren einzubauen und deren Ergebnisse fortwährend zu nutzen und abzugleichen. Das ist natürlich aufwendig und auch eine Kostenfrage. Die autonomen Fahrzeuge hatten übrigens noch eine crashträchtige Schwäche, das Wenden auf einer Straße. Hier bekommen die Sensoren bzw. die Software offenbar den nötigen Rundherum-Überblick nicht besonders gut hin. Helfen würde hier, was Mohamed Abdelati ohnehin als Gesamtkonzept zur Verkehrsoptimierung vorschwebt, auch die Infrastruktur, die Straßen und Ampeln smart zu machen.
Da würden also auch Sensoren eingebaut werden. Und dann bräuchte ich mich nicht nur auf die im Auto verlassen, sondern auch die Sensoren oder Kameras an der Straße könnten zusätzliche Informationen zum Auto senden. Es würde auch dabei helfen, autonome Fahrzeuge billiger zu machen.
Die statistische Erkenntnis, autonome Autos fahren grundsätzlich schon jetzt sicherer, ist das eine. Das Unbehagen, sein Leben in die Hand einer KI zu geben, das andere.
Dieses Dilemma bleibt also bestehen. Michael Gessert war das zur Unfallgefahr durch autonome Fahrzeuge. Morbus Parkinson ist eine neurodegenerative Krankheit, die üblicherweise im fortgeschrittenen Alter auftritt, so ab dem 50. Lebensjahr. Bei den Betroffenen werden die Muskeln steif, die Bewegungen verlangsamen sich und gleichzeitig zittern die Gliedmaßen und der Kopf unkontrolliert. Diesen typischen motorischen Symptomen gehen aber auch schon andere Symptome voraus, meist schon Jahre zuvor, die deutlich weniger gut zu erkennen sind, etwa Störungen des Traumschlafes. Wonach viele Forschungsgruppen deshalb suchen, ist ein einfacher Bluttest zur Früherkennung der Krankheit. Ein deutsch-britisches Forschungsteam, das vermeldet nun Fortschritte dabei im Fachmagazin Nature Communications. Federführend beteiligt war Dr. Michael Bartel von der Klinik für Neurologie der Universitätsmedizin Göttingen. Ich wollte von ihm wissen, was hat er da herausgefunden? Wie lässt sich am Blut erkennen, ob ein Mensch an Parkinson erkrankt ist?
Also bisher war es ja so, dass das eben eine Diagnose war, die rein klinisch anhand von Symptomen gestellt worden ist. Und was wir jetzt herausfinden konnten, war, dass es Unterschiede in Konzentrationen von Proteinen gibt, die auf verschiedene Stoffwechselprozesse hinweisen. Wir haben da gesunde Patientinnen und Patienten mit eben Parkinson-Patientinnen und Patienten verglichen und festgestellt, dass wir in der Lage sind, wenn wir die Konzentration von 8 dieser Proteine, die unterschiedlich sind, messen, mit der Anwendung eines Algorithmus aus der künstlichen Intelligenz in der Lage sind, zu unterscheiden, ob jemand Parkinson hat oder nicht.
8 Proteine, 8 Eiweißverbindungen im Blut. Wie lange im Voraus ist denn eine Früherkennung auf diesem Weg möglich?
Also zur Früherkennung muss man quasi in eine Risikopopulation schauen. Das wären die von Ihnen erwähnten Patientinnen und Patienten, die so eine Schlafstörung haben, also im REM-Schlaf, in dem man normalerweise ganz entspannte Muskeln hat, dann ihre Träume ganz wild und unruhig ausleben. Und da war es möglich, wenn wir die Blutproben dieser Patientinnen und Patienten, die eben ein Risiko für die Erkrankung haben, aber man weiß nicht, ob sie auftritt und wann, wenn wir die untersucht haben, dann konnten wir bis zu 7 Jahre im Voraus vorhersagen, ob jemand die Erkrankung bekommen würde oder nicht.
Wie aufwendig wäre es denn, potenziell Betroffene auf Parkinson zu testen? Könnte das in der Hausarztpraxis stattfinden?
Also es ist sicherlich nicht so, dass man jetzt das sofort beim Hausarzt durchführen könnte, aber die Methode, die wir entwickelt haben, war primär natürlich sehr komplex, aber wir haben sie weiter immer vereinfacht und wirklich reduziert auf die Proteine, die unbedingt notwendig sind. Und das Ziel wäre, dass wenn der Bluttest sich, wenn er validiert wird, nochmal in einer anderen Studie, entsprechend auch, ich sage mal, in jedem größeren Labor durchgeführt werden könnte, sodass man eigentlich allen Patientinnen und Patienten dies zugänglich machen könnte, weil in einem verhältnismäßig Umfang es möglich wäre, die Blutprobe zu versenden und in einem größeren Labor untersuchen zu lassen.
Und wie verlässlich wäre denn solch ein Test dann? Also wenn das Testergebnis positiv zurückkommt, heißt das dann, dass die untersuchte Person unausweichlich früher oder später diese motorischen Symptome auch entwickeln wird?
Auf der Datenlage, die wir bisher haben, haben wir sicherlich keine 100%. Bei uns war es jetzt so, dass wir 79% der Fälle vorhersagen konnten, ob die Erkrankung auftritt oder nicht. Das heißt, das muss man wissen und entsprechend aufklären und der Test muss sicherlich, bevor er breiter angewendet werden kann, dann auch nochmal in einer größeren Gruppe von Patientinnen und Patienten getestet werden, um da die Zahlen zu verbessern. Da kann man auch den Test technisch noch verfeinern, das ist alles möglich.
Nehmen wir mal an, es gibt dann solch einen verfeinerten Test. Was würde dann ein positives Testergebnis bedeuten für die Betroffenen? Lassen sich bei denen dann die motorischen Symptome herauszögern oder sogar ganz vermeiden?
Aktuell ist es noch so, dass wir keine Behandlung zur Verfügung haben, die das Auftreten der Erkrankten verhindert oder verlangsamen kann. Das bedeutet, primär ist der Test erstmal gezielt für klinische Studien, dass man quasi die richtigen geeigneten Patientinnen und Patienten auswählen könnte, also die, die ein hohes Risiko haben, bei denen mit hoher Wahrscheinlichkeit die Erkrankung auftritt, aber die sich in Bezug auf die Zellen im Gehirn noch in einem sehr, sehr frühen Stadium befinden. Und das sind eigentlich die idealen Kandidatinnen und Kandidaten für eine mögliche Arzneimittelbehandlung. Und möglicherweise kann man mit den Markern auch den Erfolg so einer Behandlung im Verlauf dann überprüfen. Das heißt, das wäre der erste Schritt, den man angehen würde.
Sagt Dr. Michael Bartel von der Universitätsmedizin Göttingen. Es war im April in Kanada. Einige Landwirte, die staunten nicht schlecht, als vom Himmel riesige Teile auf ihre Felder fielen. Keine Meteoriten, auch keine Flugzeugteile, sondern Weltraumschrott des Unternehmens SpaceX. So soll das natürlich nicht sein und deshalb werden ausgediente Satelliten üblicherweise zum Verglühen gebracht. Doch ganz ungefährlich ist das auch nicht. Die Gefahr dabei lauert allerdings ganz woanders, weiß Karl Urban.
Im Erdorbit wird es immer voller. Allein in den letzten 3 Jahren hat sich die Zahl der Satelliten mehr als verdoppelt, auf über 7500 aktive Objekte. Megakonstellationen aus Hunderten bis Tausenden Satelliten umrunden den Planeten und weitere sind geplant. Damit diese vielen Satelliten nicht ungewollt zusammenstoßen, werden sie nach dem Ende ihrer Tätigkeit zum Verglühen gebracht. So verlangen es neue Regeln in Europa und den USA. Doch was das Problem des Weltraumschrotts verringert, schafft vielleicht schon bald neue Probleme.
Dass wir eigentlich sehr, sehr wenig wissen darüber, was in der Atmosphäre passiert, wenn man denn in dem Maßstab von Megakonstellationen diese Teile zurück in die Atmosphäre holt.
Patrick Flamm vom Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main gehört zu einem interdisziplinären Forschungsteam zwischen Politik und Ingenieurswissenschaft sowie der Atmosphärenphysik. Die Beteiligten betrachteten Stickoxide, die bei hohen Temperaturen aus dem Stickstoff der Luft entstehen. Die Computermodelle zeigten zwar, dass sich die Stickoxide nicht anreichern und so auch kaum einen Ozonabbau hervorrufen, doch die Fachleute weisen darauf hin, dass es kaum Beobachtungsdaten aus derart großen Höhen gibt, die ihre Modelle bestätigen könnten. Und Stickoxide seien nur ein mögliches Problem. José Ferreira von der Universität Südkalifornien in Los Angeles hat in einer eigenen Arbeit den Effekt von Aluminium untersucht und kam zu einem bedenklichen Ergebnis.
Diese Methode heißt Molekulardynamik. Simulation. Wir haben den Temperaturbereich dieses Verfahrens erweitert, sodass wir sie einsetzen können, um das Verhalten von Materialien beim Wiedereintritt in die Atmosphäre abzuschätzen.
Ferreira ging es um die Frage, wie genau sich Satelliten zu kleinen Metallpartikeln zersetzen und ob die am Ende die Ozonschicht beschädigen können. Denn es ist bekannt, dass oxidiertes Aluminium als Katalysator für chemische Reaktionen wirkt, die Ozon abbauen. Ferreira hat den Prozess modelliert und fand heraus, dass ein Drittel des Aluminiums, das beim Wiedereintritt entsteht, tatsächlich oxidiert wird.
Es ist wie der Zusammenstoß mit einer Billardkugel. Die Sauerstoffatome schlagen die Aluminiumatome heraus.
Allerdings findet dieser Prozess in der Mesosphäre statt, 85 bis 50 Kilometer hoch und damit Dutzende Kilometer über der Ozonschicht. Das herausgeschlagene Aluminium könnte sich mit der Zeit aber nach unten in die Ozonschicht bewegen. Das aber, so zeigen die Modellrechnungen, passiert nicht im Moment des Wiedereintritts, sondern könnte bis zu 30 Jahre brauchen.
Bei diesen sehr kleinen Partikeln kann es sehr lange dauern, bis sie sich absetzen. Und das ist anders als zu Zeiten des Montreal-Protokolls, als FCKWs vom Boden aus emittiert wurden und die Ozonschicht relativ schnell erreichten. Diesmal ist das ganz anders.
Das Montreal-Protokoll verbietet den Ausstoß ozonabbauender Stoffe am Boden. Und Satelliten verglühen zu lassen, scheint alternativlos, gilt es doch, den Weltraumschrott zu verringern. Eine mögliche Idee besteht darin, das Material zu verändern. Eine japanische Firma testet derzeit eine Satellitenstruktur aus Holz. Doch kohlenstoffbasierte Stoffe haben in großen Höhen einen besonders starken Einfluss aufs Klima. Am Ende bleibt laut Patrick Flamm vielleicht nur ein anderer Weg.
Wir wissen viel zu wenig darüber, was da in der Atmosphärenchemie passiert. Und viel zu wenig. Und das sollte Anlass sein, erstens mehr Forschung zu betreiben und zweitens aber auch genau zu überlegen, ob wir weiterhin in der Rate Satelliten dort hochbringen wollen, wie wir das bisher tun.
Ein Beitrag von Karl Urban war das. Weltweit geht die biologische Vielfalt zurück. Und einer der Hauptgründe dafür ist die Intensivierung der Landwirtschaft. Denn dadurch verschwinden naturnahe Lebensräume. Einzelmaßnahmen wie etwa Ackerrandstreifen, die sind oft weniger wirksam als erhofft. Was wirklich helfen kann, darum geht es zurzeit in Davos auf dem 3. Weltbiodiversitätsforum. Dagmar Röhrlich berichtet.
Ackerrittersporn, Wiesenschaumkraut, Feldlerche, Hase, Ackerhummel, Schachbrettfalter, Kiebitz. Die Liste der Arten, die in der Landschaft weniger werden, wird immer länger. Das liegt nicht zuletzt an der Intensivierung der Landwirtschaft.
Die einzelne Parzelle, die wird intensiver bewirtschaftet. Gleichzeitig hat eben auch eine Intensivierung der Bewirtschaftung auf einer größeren räumlichen Skala stattgefunden, und zwar weil man mit den Maschinen schneller arbeiten kann und auch entsprechend größere Flächen bearbeiten kann und dann Landschaftselemente wie Bäume und Hecken stören.
Es gäbe durchaus Versuche, den Abwärtstrend zu stoppen, erklärt Eva Knob von der Universität Zürich. Meist setzen die darauf, Flächen stillzulegen, ein paar Hecken und Bäume zu pflanzen. Das hat auch einen gewissen Erfolg, aber
es gibt immer noch sehr viele Arten, die weiterhin einfach stark abnehmen und teilweise dann lokal wirklich auch verschwinden.
Um eine hohe Artenvielfalt zu unterstützen, seien die Landschaften oft einfach zu großflächig und homogen geworden, sagt die Ökologin Knob. Das belegen auch die Daten einer mehr als 20 Jahre zurückreichenden Studie in Norwegen. Beispiel: die Vögel der Agrarlandschaft und der Viehbestand. Werden die Weiden größer, gehen die randlichen Vegetationszonen dazwischen verloren.
And that's where a lot of birds are having their nests and raising their offspring.
Genau dort aber haben viele Vögel ihre Nester und ziehen ihren Nachwuchs auf. Wir wissen, dass Weideland für viele Vogelarten wichtig ist, weil sie sich im Laufe der Geschichte mit der Agrarlandschaft entwickelt haben. Doch durch die industrielle Landwirtschaft hat sich die Beziehung verändert. Vögel, die in Bäumen nisten, sind nicht negativ betroffen, wohl aber die Bodenbrüter. Optimal wären also kleinere Viehherden, die in der Landschaft verstreut grasen.
Das käme auch den Pflanzen und Insekten zugute, erklärt Christian Pedersen vom Institut für Bioökonomieforschung in Norwegen. Die ganze Landschaft müsse verändert werden, um überlebensfähige Populationen zurückzubekommen, urteilt Thea Czanke, Agrarökologe an der Universität Göttingen.
Also es gibt auch eine Reihe von Untersuchungen, die deutlich zeigen, dass ein Großteil der Arten große Scheu hat, über ein riesiges Weizenfeld zum Beispiel rüber zu fliegen. Weil das ist eine feindliche Barriere, die als solche eben wahrgenommen wird. Wenn man am Waldrand mit Grünstreifen und so weiter lebt, dann fliegt man als Biene zum Beispiel nicht darüber.
Werden die Grünstreifen jedoch über die Landschaft hinweg vernetzt, wachsen die positiven Effekte deutlich.
Was es braucht in diesen Landschaften, ist erstmal das Bewusstsein dafür, dass es Initiativen braucht, auch ganze Landschaften neu zu gestalten. Und dazu gehört eine Grundausstattung an naturnahen Elementen. Und da ist so ein Grenzwert, ungefähr 20% naturnahe Elemente, die nicht bewirtschaftet werden.
Außerdem belegen die Forschungen, dass diese Elemente so vielfältig wie möglich sein müssen. Hecken, Randstreifen, Bäume, Trockenwiesen, Tümpel und Feuchtgebiete, alles wird gebraucht.
Weil es gibt sehr, sehr viele Arten, die eben im Verlauf ihres Lebens auf verschiedene Habitate angewiesen sind. Die brauchen je nachdem im Larvalstadium ein ganz anderes Habitat, als wenn sie dann adult sind.
Doch die kleinen Felder und Weiden, die für eine mosaikartige Struktur der Landschaft und damit für Artenvielfalt sorgen, treiben die Kosten für den Landwirt nach oben. Subventionen wären wohl nötig. Nötig wäre auch eine neue Planung, denn durch geschickte Anordnung der Felder und einen entsprechenden Maschinenpark ließen sich die Kosten senken, so die Forscher.
Die Vielfalt in der Landschaft und die biologische Vielfalt, Dagmar Röhrlich berichtete. Und reichlich divers geht es nun weiter in den vielfältigen Wissenschaftsmeldungen des Tages, zusammengestellt von Lucian Haas.
Die Umweltschutzorganisation BUND ist vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof mit einer Klage gegen das Wiederanfahren des Forschungsreaktors Garching 2 gescheitert. Eine Revision gegen das Urteil sei nicht zugelassen worden, teilte das Gericht heute in München mit. Die Urteilsbegründung steht noch aus. Der BUND sieht den Betrieb des Forschungsreaktors als rechtswidrig an, weil dort immer noch hoch angereichertes Uran verwendet wird. Und das, obwohl die Anlage bereits vor Jahren die behördliche Auflage erhielt, auf Brennstoff mit einer Anreicherung von höchstens 50% spaltbarem Uran-235 umzurüsten. Da dieser Brennstoff bis heute nicht zur Verfügung steht, haben die Betreiber die bisherige Praxis aber fortgesetzt. Nach der Gerichtsentscheidung darf der Forschungsreaktor so auch weiterlaufen.
Im Alter weiten sich die Pupillen weniger.
Dadurch können sich die Augen schlechter an unterschiedliche Lichtsituationen anpassen. Das berichtet ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für biologische Kybernetik in der Fachzeitschrift Royal Society Open Science. Die Forschenden haben erstmals Pupillenreaktionen von Versuchspersonen im Alter zwischen 18 und fast 90 Jahren in verschiedenen Alltagssituationen mit unterschiedlicher Beleuchtung direkt gemessen, mit einem speziell dafür entwickelten Headset. Dabei zeigte sich, die Fähigkeit der Pupille, sich bei schwachem Licht zu weiten, nimmt durchschnittlich um 0,4 mm pro Lebensjahrzehnt ab. Das mindert nicht nur die Sehfähigkeit, Hell-Dunkel-Wechsel im Auge sind auch wichtig, um die innere Uhr des Körpers mit der Umwelt zu synchronisieren.
Ein Großteil des Methans aus der Nord Stream-Explosion blieb im Meer.
Das zeigt eine Studie, die Forschende der Universität Göteborg im Fachmagazin Science Reports veröffentlicht haben. Schon eine Woche nach der Explosion der Nord Stream Pipelines 1 und 2 im Herbst 2022 hatten sie in der Ostsee eine Messkampagne gestartet. Dabei erfassten sie sowohl die Methankonzentration in der Luft als auch im Wasser. Auf Basis der Messdaten führten sie weitere Hochrechnungen durch. Die Ergebnisse nach blieben zwischen rund 30% und 90% des Methans, das aus den beschädigten Nord Stream Pipelines austrat, im Wasser gelöst. Methan kommt im Meerwasser auch natürlich vor. Den Anteil des aus den Pipelines stammenden Gases konnten die Forschenden mit Hilfe von Isotopenanalysen erfassen.
Die Königin der Nacht pfeift nicht.
Opernsängerinnen singen manchmal in allerhöchsten Tönen. Bisher ging man davon aus, dass sie diese hohen Frequenzen nur mit einer speziellen Technik erreichen, bei der nicht mehr die Stimmlippen vibrieren, sondern die Töne durch eine Art Pfeifen im Kehlkopf erzeugt werden. Forschende der Universität Wien und der LMU München haben dies nun widerlegt. Mit speziellen endoskopischen Hochgeschwindigkeitskameras filmten sie bei 9 professionellen Opernsängerinnen, was beim Singen im Kehlkopf passiert. Die Videos zeigen, auch bei Tönen in den höchsten Lagen schwingen die Stimmlippen in der entsprechenden Frequenz. Die Studie ist im Fachmagazin Scientific Reports erschienen.
In Spanien ist der bisher älteste noch flüssige Wein entdeckt worden.
Und zwar in einer Bestattungsurne aus einem römischen Grab in der andalusischen Stadt Carmona. Analysen ergaben, dass der Wein etwa 2000 Jahre alt ist. Es handelt sich um einen Sherry-ähnlichen Weißwein. Allerdings ist die Flüssigkeit heute rötlich-braun. Als Folge vieler chemischer Reaktionen über die Zeit. Bis zu dieser Entdeckung galt der sogenannte Römerwein von Speyer als der älteste flüssig erhaltene Wein. Der Inhalt einer antiken Weinflasche, vor rund 150 Jahren in einem römischen Grab bei Speyer entdeckt, wurde auf ein Alter von 1700 Jahren datiert.
Sternzeit, 19. Juni. Ungarn und die Asteroidenpässe. Im Weltraum ist Ungarn bisher eher defensiv unterwegs. Das Land des heutigen EM-Gegners gehört nicht zur europäischen Südsternwarte ESO, ist seit einigen Jahren aber im Team der ESA. Dennoch setzt es in der Raumfahrt eher auf Alleingänge als auf mannschaftliche Geschlossenheit. Weil im Rahmen einer ESA-Mission frühestens in 15 Jahren wieder ein Mensch aus Ungarn ins All stürmen könnte, hat man einen Flug bei einem kommerziellen Anbieter gebucht. Bisher war nur ein Ungar im Kosmos. 1980 besuchte Bertalan Farkas im Rahmen des sowjetischen Interkosmos-Programms für 8 Tage die Raumstation Salyut 6. Der erste ungarische Satellit, MARSAT 1, war ein CubeSat, also ein Minisatellit etwa von den Ausmaßen eines Zauberwürfels, gestartet 2012 als Trittbrettfahrer auf einer Vega-Rakete der ESA. Der Himmelsbeobachtung dient seit mehr als 150 Jahren das Konkoi-Observatorium am Rand von Budapest. Sein größtes Teleskop hat allerdings nur 1 Meter Durchmesser und ist nach Forschungsstandards bestenfalls zweitklassig. Doch ein Weitwinkelteleskop auf dem Berg lässt die Fachwelt regelmäßig aufhorchen. Mit ihm sucht Christian Czarnecki, ein Amateurspieler im Team der ungarischen Astronomie, nach Asteroiden, die der Erde sehr nahe kommen. Seine taktische Stärke ist die schnelle Datenanalyse. Er hat schon mehrfach Objekte entdeckt, die nur Stunden später die Erde trafen. Im Januar dieses Jahres erspähte er den 1-Meter-Brocken, der nachts in Brandenburg niederging. 1:0 für Ungarn.
Die Fortsetzung folgt dann in einer Stunde. Aber zunächst einmal geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.